Rhein in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute zu Gast der Apotheker Niklas Herkenhoff.
Hallo und guten Tag, lieber Brian.
Hi, Mareike.
Und herzlich willkommen, lieber Niklas. Wir haben nämlich heute einen Gast bei uns und das ist der Niklas Herkenhoff und der stellt sich jetzt selbst ein bisschen vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin Apotheker. Da soll es ja auch heute drum gehen. Ich habe eine Apotheke in Mahl, wo der Brian ja auch herkommt. Und hier in Mahl-Brassert und bin 35 Jahre alt und habe jetzt seit 3 Wochen 2 Kinder. Und ganz frisch bin ich Papa geworden. Und deswegen starte ich auch jetzt wieder gerade in der Apotheke durch und finde mich wieder rein. Und Und Brian hatte ja ein schönes Praktikum bei uns gemacht. Und da freue ich mich jetzt sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit euch darüber zu sprechen.
Sehr schön. Ich muss direkt einhaken. 2 Kinder, eins davon ganz frisch, gerade ein paar Wochen alt.
Ja.
Da ist man ja, also ich habe selber auch 2 Kinder. Da hat man ja dann auch aus persönlichen Gründen relativ viel mit Apotheken zu tun. Und braucht dann auch manchmal Dinge zu Uhrzeiten, an denen die Apotheke normalerweise nicht geöffnet hat. Das heißt, wir werden auf jeden Fall über Notdienste sprechen hier heute. Wir werden über Lieferengpässe sprechen. Ich möchte wissen, warum wird man Apotheker und warum kennt ihr euch? Was hat Brian bei dir in der Apotheke gemacht? Das will ich alles wissen und damit legen wir jetzt los. Brian, warum warst du viele Stunden bei Niklas in der Apotheke? Was hast du da gemacht? Und erzähl mal.
Also die Apotheke kenne ich natürlich schon, weil sie wohnortsnah ist, schon sehr lange, auch noch unter den Voreigentümer. Ich habe sie oft auch mal aufsuchen müssen, um das richtige Medikament zur richtigen Zeit zu bekommen. Und das war aber nicht der Grund, warum ich in die Apotheke gegangen bin. Jedenfalls nicht für das Praktikum, sondern wir haben ja im Moment viele Themen im Bereich des Gesundheitswesens, wo wir sagen, da ist einfach über die Zeit vieles, was nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das ist für Politik ein Auftrag für Reformen, das zu ändern. Einerseits zu schauen, dass wir nicht immer mehr bezahlen an Sozialversicherungsbeiträgen. Andererseits eben aber auch zu gucken, was braucht es in Apotheken, aber auch in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen. Und da ich ja jetzt von Hause aus kein Apotheker bin, sondern wie die meisten von uns nur als Kunde die Apotheke kannte, war neben vielen Gesprächen mit Apothekerinnen und Apothekern mir wichtig, mir mal selbst ein Bild zu machen. Als von Niklas das Angebot kam, mach doch hier mal ein Praktikum, habe ich gesagt, mache ich gerne. Und habe mal festgestellt, wie groß zum Beispiel einfach diese Apotheke ist, die ich ja bisher immer nur aus dem Verkaufsraum kannte und kann sagen, an alle, die das noch nicht kennen und aber die Brassert-Apotheke kennen, da geht es nach hinten raus noch ein ganzes Stückchen weiter und auch noch mit Keller und so. Und deswegen war das für mich mal ein spannender Einblick in eine andere Welt, beruflich auch andere Welt, die ich so nicht kannte, um einfach auch ein bisschen besser die Herausforderungen verstehen zu können. Und wenn wir das jetzt beraten, wie wir zumindest ein Stück weit vielleicht eine Verbesserung erstmal organisieren können für Apothekerinnen und Apothekern, dann hilft mir das bei meiner politischen Arbeit. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Ja. Ja.
Ich kann nur sagen, ich habe viel gelernt, aber das werde ich gleich vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle sagen.
Ja, du hast auch direkt ganz viele große Themen angesprochen, aber ich muss noch mal ganz kurz auf diesen Backstage, auf dieses Stichwort eingehen. Ich habe nämlich auch gelesen, Niklas, dass du auch Arzneien selber herstellst. Jetzt stelle ich mir so den Raum so hinter dem, und das habe ich jetzt auch erst in der Vorbereitung gelernt, der Verkaufsraum heißt Offizin, richtig?
Mhm,
okay,
ja.
Man lernt ja nicht aus, ne? Und jetzt stelle ich mir das so vor, wie in so einer total mystischen, wie in so einer Hexenküche ein bisschen. Aber es ist natürlich wahrscheinlich viel mehr labormäßig. Was für Arzneien machst du selber? Macht das jeder Apotheker oder warum liegt dir das am Herzen? Erzähl mal.
Ja, das hast du ja wahrscheinlich dann gelesen, dass der Bürgermeister bei uns war und dann ging es um das Thema in dem Artikel. Ja, also wir haben viel Eigenherstellung in der Apotheke. In jeder Apotheke gibt es ja ein Labor, wo selber was hergestellt wird und auch Arzneien hergestellt werden. Worum es dort jetzt in dem Artikel ging, sind aber Eigenmarken. Ja, also wenn ihr auch andere Geschäfte kennt, die irgendwas mit eigenem Logo oder eigenem Label haben, ist das dann von uns entwickelt oder mitentwickelt. Aber natürlich sage ich dann nicht, ich stelle jetzt 100 Cremes oder 1000 Cremes fest oder 1000 Mal irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel stelle ich dann nicht selber mehr hier in den Räumlichkeiten her, sondern das ist dann bei Lohnherstellern, die ich dann entweder persönlich kenne oder wo ich weiß, dass sie halt gut arbeiten oder auch das inspiziert habe, dass das dort gut läuft. Und weil über 100 Eigenpräparate, wie du wahrscheinlich gelesen hast, das können wir natürlich hier nicht vor Ort machen. Das machen wir dann höchstens, wenn wir wirklich eine spezielle Nasensalbe oder irgendwas haben. Das kann man dann noch im Labormaßstab machen. Mhm. Ja, das geht. Das ist apothekenrechtlich auch erlaubt, wenn es häufig vorkommt. Aber das ist eben so eine Veränderung, die ich da auch Brian gezeigt habe. Wir müssen individuelle Sachen immer herstellen können als Apotheke. Das ist nach wie vor toi 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 auch noch so, dass jede Apotheke das können muss. Mhm. Gerade was du sagtest mit kleinen Kindern. Leider so ist, dass das manchmal auch sehr, sehr akut gebraucht wird. Direkt nach einer Geburt oft irgendwie Herzfehler, hatten wir schon häufiger hier in der Apotheke, dass du dann ein Erwachsenenpräparat runterdosieren musst. Weil die Industrie halt nicht für 100 oder 1000 Kinder, die im Jahr diesen schrecklichen Fehler am Herzen haben, dann irgendwie extra ein Präparat auf den Markt bringen. Das nicht. Da ist so die Apotheke der Ausputzer und das müssen wir dann leisten, auch zeitnah und schnell leisten. Und dafür haben wir hier, was Brian ja auch gesehen hat, ein gut ausgestattetes Labor. Jede Apotheke muss ein Labor haben, was halt bestimmte Spezifikationen erfüllt, auch quadratmetermäßig und sonstiges. Also alles ganz genau. Also werde ich heute noch erwähnen. Apotheke ist extrem reglementiert. Wir werden auch regelmäßig dann geguckt, ob das alles in Ordnung ist.
Das heißt, du sprichst direkt einen Aspekt an, der mir sehr am Herzen liegt für dieses Gespräch auch, nämlich diese Verbindung zum Menschen, zu dem Kunden oder der Kundin. Nämlich nicht einfach zu sagen, so ja, hier ist das Präparat und rechnet euch bitte selber aus, wie ihr das runter oder rauf dosiert. Und ihr werdet lachen. Ich habe das selber mal bei einer, also es ist schon Jahre her, da waren meine Kinder beide noch deutlich kleiner. Und dann hatte die Kleine einen Husten und hatte so einen Zusatz für ein Asthmagerät, also für so ein, nicht Asthmagerät, sondern für einen, wie heißt das, einen Inhalator. Ja, genau. Und wie heißt das, Inhaliergerät heißt es, so. Und hatte eine bestimmte Anzahl an Tropfen aufgeschrieben bekommen. Und dann hatte ich diesen Husten auch und habe gedacht, na, ich spare mir den Weg zum Arzt und ich, also ich habe dann so überlegt, naja, das ist so Pi mal Daumen, dann nehme ich halt so und so viel Tropfen und du bist als Apotheker jetzt schon total dir die Haare raufen, vermutlich. Ja. Und das ist natürlich auch prompt schief gegangen, weil ich hatte eine totale Panikattacke, ich hatte Herzrasen, ich war total so, ja. Und es ging mir wirklich, wirklich nicht gut und Gott sei Dank haben wir im Freundeskreis eine Ärztin, die konnten wir dann per WhatsApp so kurz kontaktieren und sagen so, ey, sag mal schnell, was machen wir denn jetzt? Und die hat gesagt, okay, ruhig bleiben, das jetzt einfach abwarten, aber natürlich im Idealfall geht man dann zu einem Arzt oder kontaktiert einen Apotheker in einer Apotheke und die sagen dann, was richtig ist, richtig?
Ja, vollkommen richtig. Also wir haben ja immer dieses Hand-in-Hand-Arbeiten mit dem Arzt. Also wo du es ansprichst, in den Notdiensten haben wir ja sehr häufig die Situation mittlerweile leider, dass ein Antibiotikum nicht lieferbar ist, nicht in der Stärke verfügbar ist. Das ist wirklich die letzten Winter jetzt immer und ich sehe da auch noch keine richtige Besserung für diesen Winter. Und dann ist es halt wirklich gefragt, dass ich vor Ort, manchmal dann auch ohne den Arzt, das darf ich in bestimmten Banden, sage ich mal, darf ich das selber dann entscheiden und muss ich dann auch entscheiden, dass ich dann sage, okay, das Kind kann damit nicht versorgt werden. Also, ich muss entweder eine Rezeptur herstellen, aber oft können wir es dann lösen über deutlich höher dosiertes Mittel für Erwachsene oder für größere Kinder. Mhm. Und das ist dann anders dosiert. Ne? Und das muss man dann halt aber sehr genau ausrechnen, weil ein Rechenfehler da sehr viel kosten kann. Ja, also man will das Leben eines gerade kleinen Kindes nicht
natürlich
negativ beeinflussen, keine Nebenwirkungen. Das heißt, ja, dann muss ich teilweise aber auch Tabletten, musste ich jetzt auch letzten Winter teilweise sagen, dann okay, die Tablette können Sie in dem und der Flüssigkeit dann auflösen und dann so und so dosieren. Das ist natürlich also Gefällt mir auch nicht, dass ich als Apotheker aktuell so handeln muss, weil natürlich ist immer das Beste ein perfekt dosiertes Arzneimittel mit Beipackzettel, der genau für diese Dosierung gedacht ist. Mhm. Aber wir müssen dann auch da wieder eben Ausputzer sein. Werden wir auch sicherlich im Gespräch noch drauf kommen. Mhm. Lieferengpässe, irgendwelche anderen akuten Mangelzustände. Ja, oder dass ich jetzt zum Beispiel was nicht da habe. Es kann ja sein, es ist ein seltenes Antibiotikum, es ist verfügbar, aber ich habe es jetzt gerade nicht in der Apotheke. Es ist selten der Fall. Wir sind zum Glück, das hat Brian auch gesehen, gut aufgestellt. Großen Kommissionierer, viele Medikamente drin. Da wissen wir schon, was im Notdienst meistens vorkommt. Und da gibt es auch bestimmte Absprachen mit den Ärzten. Aber es kann halt manchmal sein, dass wir dann da, ja, so einen Inhalator oder irgendwas dann irgendwas anders machen müssen oder zwei verschiedene Tropfen in denselben Inhalator gleichzeitig und gucken, ob das miteinander funktioniert. Mhm. Dann können wir auch uns kurz mal nach hinten zurückziehen, wenn man da im Notdienst dann, du in dem Fall, wartest, und dann mal nachgucken, ob das passt.
Okay. Und überwacht ihr dann noch, wie die Menschen die Medikamente dann nehmen? Also ich meine, das macht ihr ja unter normalen Umständen auch nicht. Also ihr gebt den Leuten ihr Präparat mit und dann, ob die dann zu Hause davon zwei Tabletten nehmen statt einer, das könnt ihr natürlich auch nicht überwachen, aber wenn ihr, gerade wenn ihr Sachen selber so dosiert habt, also besteht ihr dann darauf, dass das, also oder muss das irgendjemand unterschreiben, dass das dann auf wessen Verantwortung geht das dann, wenn man damit nach Hause geht?
In dem Fall, was ich so schilder als Fall, gilt das auf die Verantwortung des Apothekers, also natürlich des Arztes in Bezug auf den Wirkstoff und alles, aber ich darf im Notdienst auch nochmal anders als im normalen Alltag agieren und ja, hafte dafür dann auch persönlich, muss also sehr gut abwägen, ob ich das jetzt mache. Aber ich muss auch sagen, die Alternative des Nichtversorgens ist gerade beim Kind teilweise auch gefährlicher. Also wenn das jetzt gar kein Antibiotikum in die Nacht kriegt, und das ist manchmal leider mittlerweile der Fall, dass du das dann entscheiden musst, ob das erst morgen Mittag kriegt, ja, oder morgen früh. Und das ist manchmal schon ein Unterschied. Und deswegen, da haftet der Apotheker für. Und das muss nicht dann nochmal vom Arzt oder so unterschrieben werden. Natürlich sagen, bitte, ne, gehen Sie morgen nochmal zum Arzt, dann hat das Kind zumindest schon ein Antibiotikum diese Nacht gehabt und dann kann er ja am nächsten Tag auch auf ein anderes umstellen. Das ist auch nicht mehr so problematisch, wie man das früher dachte, aber es ist wichtig, dass das Kind überhaupt anfängt, weil wenn ich jetzt, ich hatte hier schon wirklich Kinder mit sehr, wo ich das auch im Auto habe, weinen hören oder so jetzt im Notdienst und auch wirklich weiß, dass es den Eltern und dem Kind gerade sehr schlecht geht, wo ich dann wirklich sage, okay, nee, ich muss jetzt irgendwie hier agieren und dann versuche ich zumindest auch vielleicht mit den anderen Sachen, die aufgeschrieben sind, zu sagen, dann dosieren Sie die anders oder machen Sie irgendwas, damit es bis morgen durchkommt. Und auch einzuschätzen, ob das irgendwie eine Gefahr ist für das Kind oder nicht, weil das kriegen wir im Studium auch beigebracht, ja, wie schnell irgendwelche Erkrankungen, wie schnell etwas sein kann, ohne Diagnosen zu stellen, das machen die Ärzte, aber wir sollen natürlich in Notfällen was einschätzen können.
Du hast jetzt ganz oft schon das Wort Notdienst verwendet und auch da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es total gut. Ich bin weiß, privilegiert, wir haben zwei Autos, wir sind in der Lage, wenn was mit den Kindern ist, in eine Apotheke nach Dorsten zu fahren aus Haltern oder wo auch immer hin. Und das ist natürlich in unserer Situation machbar. Aber was macht denn eine ältere Dame, die spät nachts noch, also spät nachts ist ja schon, nach 20 Uhr ist ja schon spät nachts in einer Notsituation, in der man ein Medikament dringend braucht und man nicht mit dem ÖPNV mal ebenso in eine andere Stadt kommt, ohne dass es Stunden dauert und wenn man krank ist und Schmerzen hat, dann auch gar nicht in der Lage ist, sowas mal ebenso zu bewerkstelligen, dann muss man ein Taxi nehmen. Was machen Menschen, die nicht fließend Deutsch sprechen? Das ist ja auch eine Situation, da steht man dann wie Ochs vom Berg und denkt, ich muss jetzt da irgendwie hin, ich möchte meinem Kind helfen oder meiner Oma oder wem auch immer. Und dann geht das nicht so einfach. Also in meiner Jugend war in der Stadt, in der ich lebe, immer eine Apotheke erreichbar. Und das ist jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr so. Was ist denn da deine Meinung dazu? Und vielleicht kann Brian auch was dazu von der politischen Seite sagen.
Ja, dann fange ich gerne an. Also die Situation, die du schilderst, ist natürlich eine ganz heikle und genau darum geht es jetzt ja auch aktuell bei Gesetzen und Co. Das ist ja immer so der Gradmesser für ein Gesundheitssystem, finde ich, wie gut und gleich erreichbar ist ein Gesundheitswesen. Ne? Also du hast ja so schön gesagt, du hast dann eine Bekannte angerufen, die Ärztin ist. Mhm. Hat halt nicht jeder. Ne? Also genau. Super privilegiert, hast du genau gesagt. Kenne ich auch so. Und dann muss man halt gucken, wie nah eine Apotheke ist, ist dann schon ein relativ entscheidender Faktor, weil dann bist du nicht aufs Auto oder so angewiesen. Ja, gerade auch für Brian wichtig, ne? Wir haben sehr lokal hier bestimmte Regelungen auch mit dem Seniorenrat und so getroffen, wie wir das sicherstellen, dass eben gerade auch an Wochenenden oder so, an einem Sonntag, eine Apotheke hier in Mal erreichbar ist, weil dann es vielleicht noch wirklich gut darstellbar ist für den Patienten, weil mittlerweile ist das Apothekennetz so ausgedünnt, dass auch bei den Notdiensten entsprechend weitere Strecken zurückzulegen sind. Und da können wir natürlich gegensteuern. Also wir versuchen dann von Kammerseite, also Apothekerkammerseite, dann zu gucken und hier auch lokal in Mal, dass an den Wochenenden doch immer eine geöffnet ist. Also das muss man lokal dann irgendwie versuchen zu regeln. Aber wenn es immer weniger Apotheken gibt, ist klar, das ist eine Belastung, so ein Notdienst. Also der ist nicht wirtschaftlich. Das wird uns ja quasi auferlegt als Auftrag vom Staat zu sagen, so, ihr müsst jetzt hier was Gutes sicherstellen. Ja. Lokalen Absprachen zwar noch, aber es gibt grundsätzlich ein Regelwerk darüber, wie schnell und so weiter es erreichbar sein muss. Und das wird dann von der Kammer halt so organisiert. Ja, und da stehe ich genauso dazu wie du, dass ich sage, eigentlich muss es aber immer wohnortnah erfolgen.
Und das ist aber aus welchen Gründen auch immer, vielleicht Brian, kannst du das erklären? Also warum hat sich das geändert und was heißt denn Apothekenstrukturreform, die ja jetzt noch, also die ist jetzt verschoben worden? Das sollte ja eigentlich jetzt schon durchs Kabinett, aber ist jetzt, ich habe gerade gelesen, auf den 21. August verschoben. Und ja, was hat denn der Karl Lauterbach davor und was bedeutet das für die Apotheken vor Ort?
Also wir haben ja die Situation, das ist ja auch messbar, wie viele Apotheken in den vergangenen Jahren eben geschlossen haben. Und wir haben auch die Situation, dass ja auch Filialnetze aufgebaut sind, wo dann, sag mal, da mehreren eine Hauptapotheke und mehreren Filialen dann ein Apotheker steht, der das selbstständig verantwortet. Muss man ja auch immer noch mal vom Bußbild, darf man das nicht vergessen. Jeder Apotheker, der seine Apotheke selber führt, ist ja auch selbstständig, auch dafür unternehmerisch verantwortlich. Also neben dem medizinischen Know-how in dem Apothekenbereich muss ja auch der Geschäftsbetrieb geführt werden. So, und was ich jetzt festgestellt habe durch die unterschiedlichen Gespräche, dass neben Kostenentwicklung wie Mietpreise, was wir ja auch alle aus dem privaten Bereich kennen, aber im Gewerbebereich, Gewerbeimmobilien, das ja auch nochmal alles ein bisschen anders geregelt ist, als wie wir das kennen für unsere Wohnung. Nebenkosten können wir aber vergleichbar sagen. Wir müssen uns aber immer vor Augen führen, dass ja auch bestimmte Anforderungen an Apotheken gerichtet werden, auch dass durch die Medikamente ja eine gewisse Temperatur nicht überschritten werden darf. Ich meine, es waren 25 Grad aus der Erinnerung. Niklas
macht den Daumen hoch. Niklas macht den Daumen hoch, genau. Das muss man vielleicht einmal kurz dazu sagen.
Das sind natürlich alles besondere Erfordernisse, die man dann ja auch nochmal zusätzlich abbilden muss. Also da ist ein gewisser Aufwand hinter, den ich auf jeden Fall verstehen kann jetzt, nachdem ich so ein paar Dinge auch gesehen habe. Auch das, was in einem Labor vorzuhalten ist, ob man das jetzt tagtäglich braucht oder ein-, zweimal im Monat, ist dann egal. Aber in der Betriebsordnung ist sehr klar festgelegt, was alles da sein muss und wird auch regelmäßig kontrolliert, wo wir dann halt wieder diese Anforderungen, die man wirtschaftlich auch darstellen muss, sehr klar beschrieben haben und auf der anderen Seite auch die Einnahmeseite ja reglementiert ist, was pro Verpackung dann entsprechend auch der Apotheker, die Apothekerin dann als eigene Einnahme behält und was alles an dem Pharmakonzern geht und so weiter und so fort, an den Großhandel. Das ist kein freier Markt, sondern das ist schon sehr klar geregelt. Und da muss man einfach sagen, mit Blick darauf, welche Regelungen wir gegeben haben, Einnahmeseite und Aufwendungen, die wir beschreiben, ist das halt einfach durch die Entwicklung, die wir genommen haben, in den letzten Jahren immer weiter auseinandergegangen. Und weil es kein freier Markt ist, ist es halt jetzt nicht Niklas' Aufgabe zu gucken, wie kriegt er die Preise angepasst, damit er dann mit den neuen Aufwendungen das darstellen kann, sondern muss auf die politische Entscheidung quasi warten. Und das Strukturgesetz soll im Prinzip dem Rechnung tragen. Es wurde eben verschoben, weil es sehr umstritten ist, wie kann man am besten helfen, weil, ich sag mal, wenn wir über privilegierte Situationen sprechen, wir in unserer Region auch noch zu einer privilegierten Region gehören. Wenn man das mal deutschlandweit vergleicht, gibt es auch vom Apothekennetz, ist das an anderen Stellen noch mehr ausgedünnt. Da gibt es auch mehr Gründe als nur die wirtschaftliche Seite. Das ist das Gleiche, wie dass in vielen ländlichen Bereichen zu wenig Arztpraxen zur Verfügung stehen. Also so mit diesen Entwicklungen den Rechnung zu tragen und zu sagen, also wir müssen vielleicht auch Unterschiedliches tun, um dem gerecht zu werden. Auch bei der Frage, umso kleiner die Apotheke ist, umso kleiner der Umsatz ist, umso schwieriger ist es dann noch eine zweite Apothekerin oder Apotheker zu beschäftigen, weil wir ja sagen, der Niklas muss dafür sorgen, dass immer, wenn geöffnet ist der Laden, auch eine Apothekerin, Apotheker da ist. So, und der kann ja nicht selber an jedem Tag in der Woche die ganze Öffnungszeit theoretisch da sein. Also jedenfalls würden wir beim normalen Anstellungsverhältnis dann über Arbeitsschutz reden und über Arbeitszeit. Und dementsprechend gibt es da halt auch Schwierigkeiten, weil natürlich, wenn der Umsatz immer kleiner ist, ist ja auch immer schwieriger, noch das Personal daraus zu bezahlen. Und es gibt dann halt so Überlegungen und Vorschläge, gibt es Konstellationen, wo man auf den Apotheker quasi auch im Alltag in der Apotheke selber verzichten kann, also dass der nur elektronisch, telefonisch erreichbar ist, um bei strittigen Fragen das beurteilen zu können und einschätzen zu können. Da gibt es von Verbandseite der Apothekerinnen und Apotheker sehr unterschiedliche Einschätzungen, ob das hilfreich ist oder nicht, ob das eine gute oder schlechte Entwicklung ist. Es gibt ja noch die Online-Apotheke, ein Konkurrent, der nicht auf Augenhöhe spielt, weil der ja schon auch andere Vorteile hat gegenüber den Apotheken, die wir vor Ort haben. Und all das sind so Herausforderungen, die es irgendwie gilt, politisch zu beantworten, wo es aber auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt, was hilft und was hilft nicht. Das, was ich jetzt verstanden habe, aber Niklas, kannst du mich gern korrigieren oder das nochmal anders einordnen, aber das, was wir quasi sagen, pro Packung Medizin, die über die Theke geht, dass der Apotheker behalten darf davon, dass wir diese Vergütung nach oben hin anpassen müssen, zumindestens um, ich sag mal, für alle erstmal Luft zum Atmen zu geben. Aber das alleine ist noch nicht die Lösung für die ganzen Probleme, die ich jetzt so mitgenommen habe aus vielen Gesprächen. Und die sind halt manchmal auch unterschiedlich. Also Niklas hat mir auch ein paar andere Dinge gesagt, zum Beispiel als andere Apothekerinnen und Apotheker, mit denen ich gesprochen habe, weil man muss ja auch gucken, manche sind vielleicht schon sehr lange im Geschäft, da ist alles abbezahlt, was sie haben. Manche sind gerade erst eingestiegen, sage ich mal in Anführungszeichen, und haben natürlich auch noch einen ganz anderen beruflichen Horizont vor der Brust, mit den Unsicherheiten dann auch anders umgehen. Und da müssen wir halt einfach, das müssen wir halt alles zusammenfassen und eine Lösung finden, die dazu führt, dass das Apothekennetz stabilisiert wird, so möchte ich das mal sagen. Ich glaube nicht, dass wir dahin kommen, wo wir schon mal waren. Und beim Thema Notdienst vielleicht muss man nochmal überlegen. Ich habe auch von einigen Apothekerinnen berichtet bekommen, dass der Notdienst irgendwie auch einfach nur als verlängerte Öffnungszeit wahrgenommen wird. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ob das dann immer so gut ist. Also viele Probleme will ich damit sagen. Und es gibt nicht eine kluge Antwort für alles.
Und da spielen ja ganz viele Faktoren mit rein. Das sind ja auch Situationen, die in Notaufnahmen auch durchklingen manchmal, dass Leute sagen, ach ja, dann gehe ich halt erst in die Kinderklinik, wenn der Tatort zu Ende ist oder so. Also ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch die Generation jetzt überhaupt Tatort gucken, aber ihr wisst, was ich meine. Und dass man jetzt für ein Läusemittel vielleicht jetzt nicht den Notdienst irgendwie rausklingeln muss, das ist jetzt vielleicht auch eigentlich eine klare Ansage, aber gesunder Menschenverstand, da können wir nochmal eine ganz andere Folge zu machen. Ich glaube, es ist ganz interessant zu hören, Niklas, was du jetzt zu den Dingen sagst, die Brian gerade gesagt hat. Und vielleicht kannst du uns zum Verständnis, weil ich jetzt natürlich deine Apotheke nicht kenne, einmal ganz kurz erzählen, wie viele Leute arbeiten denn da und bist du tatsächlich der einzige Apotheker oder gibt es noch eine Apothekerin oder einen Apotheker? Und heißt das, dass du sonst die ganze Zeit da sein musst tatsächlich? Das, was Brian gerade gesagt hat? Erklär mal bitte.
Ja, also das stimmt, was Brian gesagt hat. Und es gibt leider auch mittlerweile immer mehr Kollegen, die sich, was Brian ja auch sagte, nicht noch einen angestellten Apotheker leisten können, gerade in sehr ländlichen Gebieten, die dann wirklich alle Dienste abdecken. Und wir haben ja auch die Pflicht, geöffnet zu sein. Also ich kann jetzt nicht wie eine Arztpraxis sagen, ich habe 2 Wochen Urlaub, ist verboten. Ich habe eine Präsenzpflicht, ich habe eine Dienstpflicht. Und es gibt bestimmte Öffnungszeiten, die ich immer machen muss und die beinhalten auch immer samstags. Also das muss man mal dazu sagen. Also es ist für den Patienten ja sehr gut, ja, dass er immer versorgt ist. Und es muss immer ein Apotheker da sein, sobald die Apotheke geöffnet ist. Weil es ja momentan auch noch und hoffentlich auch immer so bleiben wird, reden wir gleich drüber, auch immer verschreibungspflichtige Medikamente abgegeben werden können müssen in der Apotheke. Das ist weltweit auch so, dass also wirklich nur in Schwellen- und Entwicklungsländern da mal von Abstand genommen wird, dass dann der Apotheker nicht da ist, wenn irgendwie was Verschreibungspflichtiges oder so abgegeben wird. Aber dann sind da immer sehr harte Regeln hinter. Weil einfach verschreibungspflichtig ist es, ist ein Medikament ja nicht aus Spaß. Es gibt ja auch freiverkäufliche Medikamente. Wenn es verschreibungspflichtig ist, hat es immer ein hohes Gefahrenpotenzial. Hm. Und der Gesetzgeber sagt, nein, das können wir nicht. Da wird ja auch immer wieder entschieden, wird was freiverkäuflich oder nicht. Nein, das können wir nicht machen, weil damit kann man sich dauerhafte Schäden zufügen. Das heißt, durch mein Studium auch 5 Jahre hat man ein Gefühl, ein sehr starkes Gefühl dafür, wo wird es gefährlich auf lange Sicht, vielleicht auch mit Krebsgefahr, sonstigen, wo ist es richtig, auch eine Kombination von Medikamenten tödlich gefährlich und ähnliches. Und ich muss ja jede Abgabe überwachen. Und das muss immer ein Apotheker da sein. Und ich habe jetzt zum Glück mehrere angestellte Apotheker, weil wir jetzt hier als Stadtteilapotheke auch wirklich groß sind, wirklich viele Leute versorgen. Uns marktwirtschaftlich, würde ich auch sagen, mein Vorbesitzer, Brian kennt ihn ja auch noch, dahin gekämpft haben. Also wir waren immer sehr kundenfreundlich, wir haben immer stark auf die Beratung gesetzt und alles, also haben immer versucht, die beste Apotheke zu sein. Das haben viele honoriert. Mit der Zeit sind ja viele Apotheken auch geschlossen worden, weil der Wettbewerb einfach immer stärker wurde, weil seit 20 Jahren auch die Vergütung nicht angehoben wurde. Das war Brian, da muss irgendwie was drauf, damit da Luft ist. 20 Jahre ist einfach zu lang. Wir wissen, was da in der Zeit so alles passiert ist. Das heißt, ich habe jetzt die gute Situation, dass ich natürlich mehrere Apotheker habe, aber diese Reform, die Herr Lauterbach auch jetzt, die Strukturreform, die Herr Lauterbach jetzt plant, um es jetzt schon mal vorweg so einmal kurz zu sagen, sieht vor, dass Filialen, das heißt also, das kann ein Patient nicht unterscheiden, eine Apotheke kann eine Filiale oder nicht sein, da gibt es zum Glück noch keine Unterschiede und das würde ich auch so lassen, da muss also immer ein Apotheker sein und das ist eben, das ist eben, überlegt jetzt Lauterbach, das zu canceln, also zu sagen, es muss nicht ein Apotheker sein, er muss nur erreichbar sein, per Videotelefonie oder ähnliches. Und das ist halt, wie Brian auch schon ansprach, die Verbände, der Verband oder die Apothekerschaft, auch auf dem Apothekertag haben wir da lange drüber gesprochen, das gibt es immer einmal im Jahr, da treffen sich quasi alle Delegierten, Apotheker, die von den anderen gewählt sind, gehöre ich auch dazu hier für Recklinghausen, und besprechen dann, ne, was könnten wir verbessern. Also wir sind ja auch daran interessiert, effizient zu halten und das System besser zu machen. Und da kommt halt Widerstand aus der Apothekerschaft, weil das eine Zwei-Klassen-Pharmazie wäre. Also wenn du jetzt hier in Brassard bist und demnächst ich aber sage, okay, ich mache woanders die Apotheke, das hier wird eine Filiale, hier ist kein Apotheker mehr, weil ein Apotheker ist natürlich teurer als die anderen angestellten Berufe, die wir haben. Das ist vollkommen klar. Dann habe ich ja einen riesen Kostennachteil gegenüber meinem nächsten Mitbewerber, wenn ich einen Apotheker hinstelle. Aber das ist ja genau das Gute an der Apotheke, was wir gerade gesagt haben, im Notdienst. Ja? Ich kann entscheiden, das und das gibt es jetzt nicht, sondern das und das und in der Stärke und dann ist es sicher und man kriegt nicht eine Panikattacke oder so. Also hätten wir das auch zusammen danach gucken können in dem Fall, also gerne vorbeikommen, kann man natürlich dann auch nachgucken, was problematisch oder unproblematisch wäre. Und das ist von Herrn Lauterbach gut gemeint. Ne? Also jetzt, Brian hat auch gesagt, wir machen uns ja gerade Gedanken, wie man in Zeiten, die finanziell eng sind, irgendwie dafür sorgen kann, dass trotzdem das System funktioniert und irgendwie die Apotheken Kosten einsparen können. Und da werden auch einige Sachen schon gemacht. Also in dem Gesetz ist auch was drin, was wir auf dem Apothekertag beschlossen haben, dass man starke Medikamente nicht mehr in einem Tresor lagern muss, sondern in einem chaotisch sortierten Automaten, weil dann ein Einbrecher zum Beispiel nicht das gefährliche Medikament so schnell finden würde. Ja, das ist ein riesen Kostenersparnis. So ein WTM-Tresor ist immer händisch zu kontrollieren, sonstiges. Also wir versuchen, verschiedene Stellen zu finden, wo man irgendwie sparen kann. Das ist jetzt nicht viel, was man in dem Fall sparen kann. Und Herr Lauterbach hatte halt die Idee, was ja gut gemeint ist, dass man dann sagt, ach komm, da muss der Apotheker nicht immer da sein, der muss nur 8 Stunden die Woche da sein. Das ist aber, dann sieht er jetzt nur noch die ländlichen Gebiete. Dann sagt er, das ist ja toll, wenn da eine Apotheke ist, wo 8 Stunden der Apotheker ist. Das sehe ich aber aus 2 Gründen mindestens kritisch. Wenn ich eh auf dem Land bin, ne, wie wir auch gerade gesagt haben, mitten im Sauerland habe ich jetzt eine schwere Erkrankung, ich brauche ein starkes Medikament, heißt Betäubungsmittel, vielleicht schon mal gehört. Ne? Das dürfte in diesen Apotheken nicht abgegeben werden, wenn der Apotheker nicht da ist. Also zum Beispiel nur montags. Das ist ja nicht, wenn ich akute Schmerzen habe und diese starke Mittel brauche. Und auch Rezepturen. Wenn ich jetzt der Fall, den ich vorhin geschildert habe, ein Kind nach der OP, dann muss ich irgendwie in die nächste riesige Stadt fahren. Okay, als junge Menschen kann ich das vielleicht noch machen. Aber als älterer Mensch, also wenn ich jetzt im Sauerland leben würde und meine Großmutter würde im Sterben liegen, dann würde ich natürlich schon wollen, dass ich schnell dieses Medikament bekomme und nicht erst zur Apotheke fahren und fragen, ist der Apotheker da? Ah nee, okay, dann darf das nicht abgegeben werden. Also deswegen glaube ich, muss an diesem Gesetzentwurf einfach gemeinsam noch viel gearbeitet werden, weil wir als Apothekerschaft sicherlich auch maximal bereit sind, zu gucken, was man machen kann. Also da ist einfach nur momentan, ja, deswegen sprechen wir ja auch, ja, deswegen war ich so froh und habe Brian auch gesagt, bitte komm vorbei, guck das mal an und ich will dir einfach schildern, was wir momentan auf dem Herzen haben, weil ich habe mich, das sagte Brian auch, vor 5 Jahren selbstständig gemacht, ich bezahle diese Apotheke noch ab, ich habe nichts in der Familie gehabt an Apotheke oder so, wie es vielleicht manchmal der Fall ist, so einen Kommissionierer bezahlen, der kostet 6-stellig, so eine Apotheke kostet auch mindestens sowas, also man muss dauernd investieren, damit man sehr, sehr gut versorgen kann, auch in den Fällen. Und diese Planbarkeit muss her. Und für mich, ja, ist es halt jetzt schwierig, was, je nachdem, wie das Gesetz ist, gut, muss ich dann vielleicht sagen, lohnt sich die Apotheke auch nicht mehr, muss ich was anderes machen, ist ja auch nicht sinnvoll. Also wir wollen ja viele junge Kollegen, ich bin überzeugt, dass Apotheker vor Ort für mich der beste Beruf der Welt ist und man einfach sagen kann, das sollte man anderen auch zeigen, dass das so ist. Aber wenn diese Reform so durchkommt, sehe ich ein Riesenproblem, das habe ich ja gerade gesagt, dass auf dem Land vielleicht die Versorgung ein bisschen besser wird, aber eigentlich auch nicht. Ja, also wenn eine Apotheke 8 Stunden die Woche bestimmte Medikamente abgeben darf, dann ist mir als Schwerkranken nicht geholfen. Wenn ich nur den brauche, ist es okay. Aber wenn ich dann jetzt gucke, in der Stadt würden dann auch reihenweise Apotheken schließen, die Apotheker noch immer da haben und immer nur 8 Stunden Apotheker da sein, weil kostentechnisch wird man immer auf das Niedrigste versuchen zu fahren, dann habe ich eine schlechte Versorgung sogar in unserem hier Gebiet. Also hier ist es noch eigentlich gut von der Versorgung. Es sterben zweimal mehr Apotheken, aber noch ist es aushaltbar. Das wird auch irgendwann natürlich anders. Und wenn das kommt, dann werden lauter Apotheken sagen, ja, nee, okay, dann stelle ich nur noch einen Apotheker die nötigste Zeit dahin. Sehr schwer zu kontrollieren. Ja, also kurz gesagt, sehr schwieriges Unterfangen.
Ja, und du hast es aber jetzt auch sehr, du hast es, obwohl du natürlich jetzt sehr bei der Sache bist, hast du das immer noch sehr sanft formuliert. Und ich hab das Statement von dem Vorstandsvorsitzenden des Apothekerverbandes Nordrhein, vom Thomas Preis, den kennst du ja wahrscheinlich dann auch, gelesen. Und der sagt, die PatientInnen sind die Verlierer. Er sagt, das ist eine Glückssache dann, einen Apotheker oder eine Apothekerin anzutreffen. Und gerade für ältere Menschen wird es gefährlich. Der sagt, das ist etwas, was Leben kosten kann, tatsächlich, ne? Und Brian, wie viele Chancen siehst du für die Anpassung jetzt dieser Reform, dass das die ApothekerInnen noch ein bisschen glücklicher macht, vielleicht?
Ja, wobei ich schon sagen möchte, also ich verstehe, dass man das aus Verbandssicht immer auch drastischer formuliert, einfach auch weil man sonst immer schwerer überhaupt Aufmerksamkeit für sein Thema bekommt. Weil wenn wir die andere Seite beleuchten, wenn wir nichts machen, dann ist ja gesichert, dass die Versorgung schlechter wird, dass das eine Gefahr wird für vor allem ältere Menschen, aber auch für alle, die nicht so mobil sind. Das umfasst mehr als die älteren Menschen. Auch da würde ich dann ein bisschen widersprechen in der Aussage. Und vor allem sind dann die PatientInnen die Verlierer. So, finde ich, muss man auch sagen. Also wir stehen ja vor der Wahl, unterschiedlich schlechte Optionen gegeneinander abzuwägen. Jetzt kann man nämlich einerseits sagen, so 2,4% ungefähr, glaube ich, von den gesamten Kosten, die die Krankenversicherung hat, machen die Apotheken aus. Also das ist gar nicht der so große Block, mit dem man das macht. Andererseits haben wir natürlich auch politisch den Auftrag, dafür Sorge zu tragen, weil auch das wiederum in den Apotheken und bei allen anderen auch ankommt, die ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die Sozialabgaben insgesamt sollen auch nicht weiter ansteigen. Also müssen wir dieses Budget, was wir jetzt haben, effizienter nutzen und schauen, wie wir das absichern. Wir müssen Fachkräftemangel berücksichtigen. Deswegen diese Grundidee, ja, wenn man jetzt die Lesart von Niklas nimmt, dass alles dann bis zum Letzten immer ausgereizt würde, ist eine schlechte, verstehe ich. Ich finde, man muss mal gucken, entweder ob man das auch in der Formulierung nochmal hinkriegt des Gesetzes oder aber in der Ausgestaltung, dass von dem, was ich an Maximum habe, entweder durch noch ein paar Kriterien, indem ich versuche, ländlichen Raum von Städten auch noch mal ein bisschen zu differenzieren, was die machen dürfen. Wenn das ist immer sehr schwierig, unterschiedlich die Behandlung zu organisieren. Aber wenn ich das irgendwie machen könnte, könnte man vielleicht ein bisschen den Bedenken Rechnung tragen. Ich würde aber auch sagen, dadurch, dass natürlich die permanente Erreichbarkeit auch gegeben sein muss eigentlich, so dass ja die andere Bedingung dafür, dass man nicht die ganze Zeit in der Apotheke ist, muss man vielleicht auch fragen, was kann der einzelne Apotheker oder die einzelne Apothekerin eigentlich dann in der ständigen Erreichbarkeit abdecken, wenn man nicht vor Ort ist. Und ich glaube, da muss man dann auch nochmal einen kritischen Blick drauf werfen. Ich glaube, da kann man gar nicht die Lösung bis zum Maximum ausleben, weil man dann feststellt, man kann gar nicht die gleichzeitig an mehreren Orten oder für mehrere Standorte erreichbar sein, sondern wenn man dann einen Fall hat und der dauert dann keine 5 Minuten, sondern vielleicht mal 10 Minuten und parallel kommt der nächste, dann habe ich ja schon ein Problem. Und damit muss man sich halt auch nochmal ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe halt bei diesen, ich sag mal, sehr pointierten und zugespitzten Statements, gerade so also vom Verbandseite immer, das Gefühl, dass man das ein bisschen jetzt ausblendet in der Praxis, damit man halt gucken kann, wie viel davon kann man jetzt nochmal vielleicht auch einschränken. Vielleicht aus deren Sicht verstehe ich das auch total. Mhm. Politisch ist das eine enorm schwierige Aufgabe, weil die Alternative ist halt eben auch, dass weitere Standorte schließen. Wenn er ganz weg ist, ist das, glaube ich, der Worst Case für die Versorgung. Und aus diesem Argument heraus, sage ich, muss man halt gucken von den nicht so guten Optionen, die wir haben, welche kann man davon am ehesten vertreten, und da wünsche ich mir einfach auch, dass das auch als so eine Abwägung gesehen wird. Da geht keiner leichtfertig damit um, weil wir alle, auch die wir da sitzen und entscheiden, natürlich mal Patientinnen und Patienten sind und damit auch Kundinnen und Kunden in der Apotheke und auch für die eigene Familie und so weiter, dass uns eine gute Versorgung wünschen. Also das ist schon unser Interesse, mit dem wir da gehen. Es geht nicht einfach um Kosten sparen. Das ist mir halt wichtig an der Stelle. Und ich hoffe, dass die parlamentarische Beratung noch dazu führt, dass am Ende des Tages, wenn es Beschluss gibt, gesagt wird, okay, es ist besser als der Entwurf und es ist sicherlich noch nicht die Lösung für die Ewigkeit, aber es verschafft uns die Möglichkeit, daran zu arbeiten, gemeinsam. Das wäre mir wichtig an der Stelle, und ich hoffe, dass das eher konstruktiv auch im politischen Rahmen erfolgt und weniger plakativ. Das wäre mir halt einfach nochmal wichtig.
Für die Zuhörenden vielleicht einmal ganz kurz, während Brian gesprochen hat, hat Niklas immer abwechselnd genickt, manchmal den Kopf geschüttelt und dann wieder genickt und hat, glaube ich, jetzt auch direkt noch was dazu zu sagen.
Ja, weil ich mache mir über sowas viel Gedanken. Wie gesagt, ich bin seit 5 Jahren selbstständig, ich habe Corona gesehen. Das war, also es gibt sicherlich keine volatilere Zeit, wo man sich auch schnell auf irgendwelche speziellen Versorgungsstrukturen einstellen musste, ob das jetzt Zertifikate für Impfung ausstellen oder sonstiges. Also wir haben, in Apotheken sind wir sehr digital aufgestellt, E-Rezept und Ähnliches ist, glaube ich, nie an den Apothekern gescheitert. Wir sind in Deutschland schon super, ne? Also wir haben eine Apothekendichte, die ist schon unter dem europäischen Durchschnitt. Wir sind schon gut ausgedünnt. Das muss man sagen, ne? Also in Deutschland sind wir, also ob es gut ist, ist die Frage, aber was du sagtest, früher hatte man immer eine Apotheke um die Ecke. Gut, das ist nicht mehr so, das können wir uns anscheinend als Deutschland nicht mehr leisten. Aber was dieser Gesetzentwurf halt macht, was ich vorhin schon sagte, so dieses irgendwie dieses Schwellenländer, Entwicklungsländer, auch wenn das jetzt hart klingt, aber eine Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Das ist also in dem Gesetzentwurf vorgesehen, soll ohne Apotheker vor Ort geschehen. Was Brian sagt, ist genau richtig. Wenn ein Apotheker nicht da ist und immer zugeschaltet werden muss per Video, wir wissen das jetzt auch, weil wir hier das ja online machen, du hast so vorhin so schön gesagt, am schönsten wäre es, wenn wir alle vor Ort beisammen wären, und das ist bei einer Beratung um Arzneimittel besonders wichtig. Also es gibt ja mittlerweile auch pharmazeutische Dienstleistungen, dass ich Medikationschecks mache, gucke, ob die Medikamente miteinander passen und Co. Das ist quasi gerade am Anlaufen, nur so langsam kann man sich kein Personal mehr dafür leisten, und jetzt wird quasi geguckt, dass das Personal wegrationalisiert wird, also der Apotheker. Ich will ja, also Apotheker sind ja nicht, dass die jetzt da sind und nie nachkommen, sondern es gibt ja auch Apotheker, die studieren wollen. Ich habe ja auch studiert, weil ich gesehen habe, da gibt es Perspektive in dem Beruf. Was ein Gesetz auch macht, wenn gesagt wird, es braucht man gar keinen Apotheker mehr und man kann auch so, und ne, dann wird der Beruf auch nicht attraktiver und wir können als Apotheker auch weniger helfen. Also ich glaube, ich als Apotheke, sage ich jetzt einfach mal, wie alle Apotheken, wir sparen dem System sehr viel Geld bei Rabattverträgen, bei also dass wir zeigen, dass wir helfen, die durchzusetzen, den Patienten erklären, wo Probleme sind, wo nicht. Und dass wir auch eben Leute davon abhalten, dass sie ins Krankenhaus müssen. Also im Notdienst, ne, kommen die Leute zu mir und dann gehen die vielleicht nicht in die Notaufnahme, weil ich sage, das reicht. Du nimmst jetzt das stärkste freiverkäufliche Schmerzmittel und morgen müsste schon besser sein oder gehst zum Arzt, ganz normal. Also wir wollen ja das Gesundheitssystem, die Reform für die Krankenhäuser hat jetzt, glaube ich, Erhöhung 6 Milliarden gekostet. So viel kosten alle Apotheken in Deutschland das ganze Jahr. also muss man mal sehen, wir können verdammt viel, auch gerade in Richtung Prävention, was ja auch momentan von der Bundesregierung ein starkes Thema ist, extrem viel leisten. Das können wir aber nicht mehr leisten, wenn wir eben, ja, Ryan, du hast vollkommen recht, also vielleicht wird nicht jede Apotheke sofort sagen, ich rationalisiere alle Apotheker weg, aber das ist die Richtung, die dann gegeben wird. Ja, was du sagtest, wenn man sagen würde, nur in schlecht versorgten Gebieten machen wir das, wäre das schon ein heftiger Tabubruch. Klar kann man darüber reden, aber wie gesagt, was bringt mir eine Apotheke, die keine vollwertige mehr ist? Ja, man kann über eine Anpassung der Öffnungszeiten sprechen. Das gibt es auch schon im Gesetz Notapotheken. Ja, das ist schon vorhanden eigentlich, diese Option, wird aber fast nie gezogen. Vielleicht muss man da die Rahmenbedingungen für die Notapotheke nochmal verändern. Also es ist im Gesetz, gab es, glaube ich, einmal auf einer Insel eine Notapotheke, aber das ist einfach nicht wirtschaftlich spannend.
Was heißt das? Niklas? Entschuldige, ich will dich gar nicht unterbrechen.
So eine Notapotheke war schon vorgesehen mit irgendwie eingeschränkten Öffnungszeiten. Man müsste gucken, ob man vielleicht sagt, man macht es wirtschaftlicher für Apotheker, noch eine weitere Apotheke zu öffnen oder alleine eine zu führen, irgendwo in einem ländlichen Gebiet, sehr reduzierten Öffnungszeiten, weil wenn ich jetzt weiß, ich muss von montags bis samstags 60, 70 Stunden abdecken, was gesetzlich so ist, dann ist das natürlich, dann sage ich, okay, dann lasse ich mich lieber anstellen. Ja, wenn ich sage, auf dem Land dürfen auch andere Öffnungszeiten, dann muss es aber harte Faktoren geben dafür, was ist denn auf dem Land? In der Schweiz oder so gibt es, glaube ich, Regeln mit 5 Kilometer oder mindestens so und so 4 Minuten. Alles sehr schwierig. Ja, wenn eine Straße umgebaut wird, ist es schon wieder nicht mehr erlaubt oder so. Also man muss wirklich schauen, sind wir Deutschland so ein krasses Flächenland? Also hier bei uns zum Beispiel Sauerland in NRW. Ist das wirklich so? Oder schaffen wir nicht doch, die Struktur von jetzt zu erhalten? Wie gesagt, Brian sagt es, ist eigentlich kein Geld da. Aber man muss ja eben sagen, so 6 Milliarden Krankenhäuser, keine Frage, aber wir Apotheken verhindern, glaube ich, viele Krankenhauseinlieferungen. Und das gibt es statistisch auch ganz klar erwiesen. Also wir haben viele Studien gemacht mit unseren neuen pharmazeutischen Dienstleistungen, die so langsam gerade erst richtig anlaufen. Und auch hier bei uns in Mal schon viel gebracht haben. Also ich habe wirklich Patienten gehabt, wo wir Sachen gefunden haben, die mittelfristig auf jeden Fall ins Krankenhaus gebracht hätten, wo wir einfach die Ärzte super unterstützen können, weil die Ärzte miteinander nicht alles wissen. Wir sind eine starke Schnittstelle. Wir haben im Moment, sind wir eigentlich an einem guten Punkt, nur momentan die Finanzen sind jetzt weg. Was Brian sagte, auf das Fixum, das ist bei jedem Arzneimittel drauf, muss was drauf, weil es wurde uns dieses Jahr sogar noch was weggenommen, trotz der gestiegenen Kosten, wegen Corona-Nachwirkung und quasi gestiegener. Aber das ist eben ein Problem. Also wir müssen was auf diese Kosten drauf tun. Das ist nicht der einzige Weg, keine Frage. Wir müssen an ganz anderen Details, glaube ich, schrauben, als zu sagen, Apotheker da oder nicht. Weil, wie gesagt, dann sind wir beim Schwellenland, wenn ein verschreibungspflichtiges, gefährliches Medikament abgegeben wird, ohne dass ein Apotheker persönlich da ist. Also ich sitze manchmal hinterm HV, also Handverkauf, du sagtest schon, Offizien. Kontrolliere die Rezepte. Ich muss ja jede Abgabe nochmal einzeln nachschauen als Apotheker. Das ist eine Pflicht. Ich weiß gar nicht, was an dem Rechnung getragen werden sollte in solchen Apotheken. Das ist auch noch nicht klar gesetzlich formuliert und sehe ich als sehr problematisch. Das heißt, ich kontrolliere die und dann kann ich aber teilweise hören, was vorne besprochen wird. Oder in den Patienten schon. Also ich merke einfach, dass meine Apotheker und ich hier jeden Tag nur damit beschäftigt sind, zu kontrollieren, zu überwachen und zu verhindern eigentlich. Also warum muss ich überwachen? Überwachen muss ich, weil eine Gefahr da ist. Und wenn je mehr Gefahren ich aufhalte, desto mehr entlaste ich das System. Und da gibt es super Statistiken zu. Ja, der Gesundheitsminister sagt ja auch, wir müssen so Gesundheitskioske machen. Aber die haben wir eigentlich schon mit Apotheken, bin ich fest überzeugt. Wir kriegen immer mehr, wenn wir immer mehr Befugnisse kriegen, dass wir wirklich den Patienten auch noch mehr helfen können. dann können wir als Apotheker extrem viel, und es ist mit diesen pharmazeutischen Dienstleistungen, die viele Leute noch nicht kennen, eben schon geschehen, dass wir Blutdruck kontrollieren dürfen, dass wir bei schweren Erkrankungen wie Krebs nochmal tiefer beraten dürfen, dass wir eben Medikationscheck ab 5 Medikamenten kostenlos für den Patienten von der Kasse bezahlt machen dürfen und sagen können, hey, da muss ich nochmal Ihren Facharzt oder so ansprechen, da gibt es noch was Optimierbares, sonst müssen Sie mittelfristig vielleicht mit einem Problem der Niere oder so ins Krankenhaus. Das spart ja immens Kosten. Das sehen wir jetzt natürlich nicht, das können wir nicht perfekt ausrechnen, aber wir haben gute Zahlen. Und deswegen glaube ich, hier Fixum erhöhen. Und auch, Brian, da gebe ich, muss ich auch eins sagen, habe ich heute noch mal viel mit Kollegen vom Verband gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob keine Reform nicht sogar besser wäre als diese Reform, weil, ja, so verrückt das klingt und so sehr mir das wehtut, weil ich weiß, dass 10% der Apotheken momentan nicht mehr wirtschaftlich laufen und eigentlich nächstes Jahr spätestens schließen müssen, was 1700 Apotheken werden. Was krass ist, da verheizen sich Inhaber.
In ganz Deutschland?
In ganz Deutschland 10% der Apotheken, 30% sind Wackelkandidaten quasi, aber 10% sind wirklich, schreiben rote Zahlen. Das machen die nur noch, weil ihnen vielleicht das Haus gehört. Das machen die vielleicht, weil sie sagen, 3 Jahre vor der Rente mache ich jetzt nicht zu und irgendwie komme ich schon hier über die Runden und schaffe ich schon. Aber das kann es ja nicht sein. Ne? Also diese würden natürlich zerstört, aber wie gesagt, alles in einem Wirtschaftssystem. Also wenn wir jetzt irgendwie diese Reform machen, dann würden wir auch in den Ballungszentren dafür sorgen, dass da eine schlechte Versorgung kommt und auf dem Land eine ganz, ganz schlechte Versorgung. Und ich bin eher dafür, wieder für diese Gleichwertigkeit, keine Zweiklassenmedizin, was ja auch eigentlich im Grundgesetz steht, wirklich überall gleich gut zu versorgen. Vielleicht mit anderen Öffnungszeiten oder so. Okay, aber ich kann ja nicht jemanden mit einem schweren Medikament, du sagtest es, Mareike, die, wenn jetzt meine Oma, wie gesagt, im Sterben liegt und ich eine Stunde oder anderthalb zur nächsten Apotheke oder eine halbe Stunde nur fahren muss, kann der Unterschied sein, ob sie stark Schmerzen hatte oder weiß ich nicht. Und wenn ich auch erst die Apotheke suchen muss, welche hat denn überhaupt gerade dieses BTM? Mhm. Welche darf das überhaupt abgeben? Dann kann es ja auch sein, dass ich in die nächste Großstadt fahre und dann in der Apotheke bin, da geht es auch gerade nicht. Hm. Weil ich gerade dort nicht einen Arzt haben, der viel solcher Medikamente aufschreibt. Und lohnt sich nicht. Also ich habe große Angst vor diesem Aufbrechen. Wie gesagt, leider muss ich so sagen, in Richtung Schwellenland, weil es gibt kein anderes europäisches Land, wo verschreibungspflichtige Medikamente eben ohne einen Apotheker vor Ort abgegeben werden dürfen. Und wenn überhaupt, so viel ich weiß, also es sind höchstens skandinavische Länder, wo wirklich ja ich mich für einen Wohnort entschieden habe, der vielleicht 5 Stunden wirklich von der Zivilisation weg ist. Ich glaube, da gibt es irgendwie, dass das dann dahin gebracht werden kann oder irgendwas, aber da können wir auch Lösungen finden. Erweiterter sonstiges, bessere Vergütung vom Botendienst bei solchen speziellen Medikamenten. Da ist also viel möglich. Ich halte nur nichts davon, Apotheken unterschiedlich zu machen, womit der Patient, glaube ich, erstmal nicht zurechtkäme. Leitapotheke, nicht Leitapotheke, das würde gar nicht so heißen jetzt im Gesetz. Und ich habe gar nicht mehr, also ich bin als Patient, ne, Mareike, du sagst es, gewohnt, ich gehe zur Apotheke und im Notdienst kriege ich, was ich brauche. Ich weiß, dass da immer ein Apotheker ist, ich weiß, dass ich da immer sprechen kann, weil wie oft gibt es hier Situationen, morgens, abends, egal wann, Patient kommt und sagt, kann ich einen Apotheker sprechen? Ich habe ein Riesenproblem und gucken Sie mal, und meine Mutter und dies und ja, also da muss ich dann schnell da sein, da kann ich nicht per Video erst zugeschaltet und ach, heute kann ich nicht, ich bin gerade in der anderen Apotheke so busy, warten Sie mal eine halbe Stunde. Das muss, glaube ich, Deutschland noch nicht so runterbrechen. Ich glaube, da können wir an anderen Schrauben besser drehen und im Gesundheitssystem viel mehr sparen über vieles, was wir gemacht haben. Wir haben in den Pandemien schon sehr viel dem Staat gespart, übers Impfen, übers Zertifikate ausstellen, sonstige staatliche Stellen hätten da deutlich mehr gekostet. Und wir sind als Apotheke ja fast eine halbstaatliche Stelle. Wir sind vollkommen am Tropf der Politik vom Geld her, was Brian vollkommen richtig sagte. Und wir können aber ganz viele Funktionen übernehmen. Also wir sollen in Zukunft zum Beispiel auch Patienten verifizieren für die Gesundheitsakte und Ähnliches. Also so quasi fast wie so ein Post-Ident-Verfahren machen. Das sind wir halt Leute, wo Approbierte sind, die wirklich Angst haben, ihre Approbation, so wie ich, zu verlieren. Also ich mache keinen Quatsch. Also ich bin unbestechlich. Ich gefährde meine Lebensgrundlage, wenn ich einen Quatsch mache. Also ich bin wie ein Jurist, ich bin wie ein Arzt von meiner Berufsordnung her quasi unbestechlich, beziehungsweise sehr hohe Auflagen, dass ich, bevor ich Quatsch mache, blöd gesagt, aber es ist halt so, eine Apotheke ist eine krasse Vertrauensinstitution, weil ein Apotheker da steht, der halt sehr viel zu verlieren hat. Eine PTA, das ist was ganz anderes. Also unsere angestellten Berufe, die dann nur noch in diesen Leitapotheken vorhanden wären, das ist einfach das ist eine krasse Krise, finde ich, wenn man in eine Apotheke geht und weiß gar nicht mehr. Und dann wird es in der Bevölkerung so sein, ach, Apotheke ist eigentlich auch nichts mehr. Also da gibt es, glaube ich, ab und zu noch eine Apotheke. Aber guck mal, wer weiß, ob das noch so ist. Also da muss man sehr nachschärfen, beziehungsweise die Standesorganisation hat ja gesagt, wir lehnen den Gesetzentwurf leider komplett ab, weil wir gar nicht daran noch verbessern können. Weil, ne, also Brian, ich bin voll bei dir, wir müssen da im Dialog bleiben, wir müssen einfach gucken, dass wir da was machen, aber das ist einfach, da ist schon ganz, ganz viel sehr weit gestrickt, was sehr gefährlich ist, was viel, wie gesagt, da wäre kein Gesetz, so hart das für mich selber ist zu sagen, fast besser als dieses Gesetz, weil das eben eine krasse Veränderung der Apothekenstruktur und was ist mit Fachkräftemangel, ja, haben wir, ja, und natürlich kann man sagen, ne, Apotheker, vielleicht machen wir andere Öffnungszeiten oder so, aber die Apotheker kosten ja nicht umsonst Geld und so teuer sind sie gar nicht. Also glaubt mir, ein Apotheker verdient gar nicht so irre gut, auch gerade als Angestellter oder so, aber eben gut genug und das muss so bleiben, dass man sich doch weiter noch für diesen Beruf entscheidet. Hm. Weil sonst haben wir ein Riesenproblem.
Ja. Was davon nimmst du mit nach Berlin, Brian?
Ja, vieles davon habe ich ja jetzt nicht das erste Mal gehört. Also wir haben uns schon ausgetauscht. Natürlich, diese Perspektiven beschreibe ich auch in Berlin. Aber trotzdem, beim Thema Fachkräfte und Arbeitskräfte insgesamt und demografische Entwicklung beispielsweise, geht es ja nicht nur darum, wie attraktiv ist welcher Beruf, sondern wenn wir uns da mal ehrlich in die Augen schauen, das merken wir jetzt an vielen Stellen eben auch, wo Stellen nicht besetzt werden können, haben wir dort im Moment oft niemanden, der das machen kann, der die Qualifikation hat, der zur Verfügung steht und wo es einfach trotz guter, attraktiver Konditionen nicht gelingt, Stellen zu besetzen. Und deswegen, wenn wir die Struktur dieser dieses Apothekennetzes im Großen und Ganzen erhalten wollen, ist es natürlich schon rein mathematisch eine Aufgabe zu schauen, wie kriegen wir das auch mit weniger Menschen hin. So, das ist ja die logische Konsequenz, auf die wir uns zubewegen, in vielen Bereichen. Das betrifft ja auch die Krankenhäuser. Also ich sag mal, kein Landesgesundheitsminister redet gern über Krankenhausplanung, wo Krankenhäuser am Ende des Jahres rausfallen, Standorte aufgegeben werden müssen. Hm. Aber alle Standorte zu haben, die zu wenig Personal haben und deswegen eine schlechte Versorgung am Ende irgendwann mal anbieten müssten, weil sie das trotz allen aufopferungsvollen Mitarbeiter und Mitarbeiter, die es da gibt, die versuchen, das irgendwie hinzukriegen, nicht mehr leisten können, bringt uns auch nichts. Und das Gleiche bei Apotheken. Die anderen Angestellten in der Apotheke, die Arbeit ist ja auch zu respektieren und ist ja auch wichtig und ohne die geht das auch nicht. Und bei der Frage der Unbestechlichkeit von Apothekern und Apothekern muss man natürlich sagen, schwarze Schafe gab es in der Vergangenheit auch. Genau. Ne? Dadurch würde ich nie alle unter Verdacht stellen, aber die Leute erwarten auf der anderen Seite, wie kann der Staat das zulassen? Dann werden Regularien dafür geschaffen. Es führt zu mehr Bürokratie. Auf der anderen Seite kostet das auch wieder Geld. Und ich finde, da brauchen wir einfach eine ehrliche Debatte drüber. Und deswegen würde ich immer empfehlen, gemeinsam zu schauen, okay, was von einem Gesetzesentwurf kann man vielleicht auch tatsächlich annehmen und was nicht. Und darüber sprechen, als einfach zu sagen, da sind wir jetzt total dagegen. Und ich setze auf die parlamentarische Beratung und hoffe, dass die konstruktiv geführt wird. Bin Baupolitiker und werde natürlich jetzt nicht in der Ausschusssitzung dort mitdiskutieren, aber ich werde meinen Kolleginnen und Kollegen halt von den Rückmeldungen, die ich hier im Wahlkreis gesammelt habe, berichten und fragen, wo können wir darauf nochmal eingehen? Wie kann man vielleicht auch das, was als da große Gefahr gesehen wird in der, ich sag mal, fundamentalen Regelung, was kann man da vielleicht auch an Sorge nehmen? Was ist vielleicht auch anders gemeint und durch die Hinweise vielleicht jetzt nochmal anders formuliert im Gesetz, damit das eben nicht so eintritt? Das sind die Punkte, die ich für mich daraus mitnehme. Aber ich glaube, unterm Strich, das ist mir halt wichtig, ist nicht nur eine Frage des Geldes, es ist auch eine Frage, wie stellen wir uns als Gesellschaft auch in diesem Bereich auf, um dem demografischen Wandel zu begegnen. Das heißt ja eher einen steigenden Bedarf durch Kundschaft und auf der anderen Seite Fachkräfteeinwanderung, da versuchen wir viel zu machen. Ihr wisst aber auch, wie schwierig das gesellschaftlich ist, weil gerade von rechts außen da viele Steine in den Weg gelegt werden, viel Misstrauen gesät wird und Deutschland auch da in einem internationalen Wettbewerb ist und nicht die Leute darauf angewiesen sind, nur hierhin zu kommen, weiß ich halt nicht, wie erfolgreich wir da sein werden. Und das muss man halt alles aus meiner Sicht mit berücksichtigen, dass es Veränderungen geben wird, liegt für mich auf der Hand. Da können wir die Augen vor verschließen und sagen, das wollen wir nicht. Das wird aber nicht dazu führen, dass die Veränderungen nicht kommen. Hm. Deswegen bin ich immer dafür, dass wir die gestalten müssen. Und da bin ich mir bewusst, dass wir eine hohe Verantwortung tragen, jetzt gerade auch bei den Entscheidungen, die jetzt anstehen. Hm. Und ich bin da einfach sensibilisiert durch die Gespräche hier vor Ort. Deswegen sehe ich das auch nicht als Widerspruch zu unserer Arbeit, sondern als Ergänzung unserer Arbeit. Das ist mir ganz wichtig. Und habe da einfach nur noch mal eine andere Perspektive natürlich drauf.
Ja. In Anbetracht der Zeit, ja. Ich merke schon, wir könnten ewig weitersprechen. Und ich habe kürzlich ein paar Folgen von einem Podcast von den KollegInnen von der Zeit gehört. Der heißt Alles gesagt. Und da gibt es die Regel, dass man so lange weiterspricht, bis der Gast oder die Gästin ein Codewort sagt und dann ist vorbei. Und eine der Folgen mit Friederike Otto dauert 6 Stunden und 14 Minuten, bis sie irgendwann gesagt hat, jetzt ist Schluss und hat das Codewort gesagt. Ich bin sicher, dass wir noch ewig weitersprechen könnten, weil es gibt da noch so viel zu sagen. Und es betrifft uns ja auch alle. Ich hätte noch 5 Fragen. Und eine möchte ich gerne noch stellen, nämlich die im Zusammenhang mit Online-Apotheken. Was macht das mit euch als ApothekerInnen, dass es die gibt? Was bedeutet das? Also ich habe da noch nie etwas bestellen müssen, wie auch immer man das formulieren mag. Also ist das eine Bedrohung für euch? Also verschreibungspflichtige Dinge kriege ich da ja nicht, oder?
Doch, die kriegt man aber auch. Da sind ja Apotheker in den Versandapotheken da, das auch kontrollieren. Allerdings sehe ich da eben, genauso wie bei den Apotheken in so schlecht versorgten Regionen oder halt allgemein, was jetzt leider geplant ist, diese Leitapotheken, das sehe ich auch so, dass diese Online-Apotheken leider Leitapotheken sind. Und die machen ja keinen Notdienst, machen keine Rezeptur und die dürfen auch nicht die starken Schmerzmittel abgeben. Das heißt, die Versandapotheken sind vor allen Dingen was für jüngere Menschen oder Menschen, die nicht so krank sind. Sind sie so, ich sag mal, ganz nice so. Ja, schön, dass ich jetzt mir was online bestellen kann und kommt's. Andererseits, vor Ort mit Botendienst und so, ist ehrlich gesagt eigentlich immer viel schneller und mittlerweile ist auch nicht gut online aufgestellt. Aber klar, wenn ich das schon mal ab und zack und dann kann ich es mir online bestellen. Und bei den freiverkäuflichen Medikamenten ist natürlich sehr billig. Also der spart extrem viel Geld vielleicht in Online-Apotheken, auch wenn wir zum Beispiel bei uns in der Apotheke auch viele Angebote machen. Das also kriegt man auch vor Ort. Aber es ist halt so, manche Leute sagen nur sparen. Ne? Auch gesagt, das soll ich. Und dann macht man dann online irgendwie, dass man das bestellt. Das sehe ich so, das ist für den Kunden zwar irgendwie nett, aber bei meiner Meinung nach auch eine schwere Fehlentscheidung, weil man sehr viel Geld aus den Vor-Ort-Apotheken abgezogen hat. Ja? Und eine Online-Apotheke kriegt eigentlich viel zu viel Geld für diese Leistung, die sie bringt. Kriegt genau das Fixum, was ich auch kriege. Und,
und macht aber nichts. Ja, nicht wirklich.
Ich habe versucht anzurufen und dann dauert es ewig, bis du jemanden hast. Und es ist genau das wie bei diesen Leitapotheken. Bis ein Apotheker dran ist, das ist nicht wie bei einer Online-Apotheke. Es wäre nicht so schnell. Also ich könnte ja gar nicht so viel dann hier abdecken und es würde auf Kosten der Qualität gehen. Und deswegen brauchen wir, klar, Fachkräfte, keine Frage, aber wir können es effizienter machen. Also wir sind schon sehr, sehr effizient. Wie gesagt, wir sind auch innerhalb der Gesundheitskosten von 2,4 auf 1,9 gegangen. Also wir sind anteilig viel weniger von den Kosten. Aber da ist mehr geht, glaube ich, nicht. Und deswegen, also kurz gesagt, was du sagst, Online-Apotheke ist für uns, Bedrohung ist immer krass gesagt, aber sie ziehen Geld aus einem System auch ins Ausland, wo keine Steuern gezahlt werden. Ryan hat so schön gesagt, also ich zahle hier alle Steuern vor Ort. Ich kann hier gar nicht. Also es gibt natürlich immer schwarze Schafe, das ist in allen Berufen so, bei Richtern und Ärzten auch, ganz schrecklich. Aber die Hürden sind so hoch, das passiert nicht so leicht wie bei jemandem, der nichts zu verlieren hat an Abgewandten. Also das sehe ich schon als ganz, ganz wichtiges Pfund. Und deswegen sollte man weiter die Verantwortung da lassen, auch nicht bei Konzernen, ne? Also sprich Fremdbesitz oder so. Diese Online-Apotheken ziehen viel Geld aus dem System, haben, glaube ich, meiner Meinung nach nicht diese Daseinsberechtigung, weil sie eben nicht die schwierige Versorgung verbessern, sondern es nur convenient machen. Aber ich weiß nicht, im Ausland, in Italien, gibt es so lokale Versanderlaubnisse, da sind das immer lokale Apotheken. Also es ist immer noch so jemand persönlich greifbar. Und deswegen halt Online-Apotheken für eine Ergänzung, die es eigentlich nicht, der es nicht bedarf hat, weil wir ja noch ein gutes Apothekennetz hatten. So haben sie jetzt Geld rausgezogen, weswegen die Apothekendichte runtergegangen ist. Und
okay.
Auch in Zukunft nochmal Verbesserungsbedarf für Angebote.
Ja. Was für interessante Aspekte, die man als normale Kundin gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich habe sehr viel gelernt hier heute. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und Brian, ich würde total gerne fragen, ob wir, wenn die Reform durchkommen sollte, wir vielleicht in absehbarer Zeit nochmal so einen Blick drauf werfen können, was heißt das denn jetzt tatsächlich? Vielleicht machen wir das irgendwie zum Ende des Jahres, dass wir den Niklas nochmal einladen und dann mal schauen, wie ist es denn so weitergegangen?
Genau, dann kann er mir die Schelte direkt übermitteln. Ich habe ja dann die Gefahr, immer wenn ich in die Apotheke komme, Nein, Spaß. Also wir können das gerne machen.
Das ist Politik vor Ort. Ich finde es super, Brian. Das musst du aushalten.
Das weiß ich ja. Ich halte auch andere Dinge aus. So ist das nicht. Aber ich finde halt einfach wichtig, dass wir uns kritisch damit auseinandersetzen. Ich selber, weil ich ja eben auch nicht fachlich in dem Ausschuss bin, kann auch noch nicht das Ende der Reise dort abschätzen. Ich weiß, dass ich die Beratung in der Fraktion dazu sehr aufmerksam verfolgen werde und da mal schauen werde, ob auch andere Kolleginnen und Kollegen Ähnliches zu berichten haben aus ihren Regionen. Und dann können wir gerne uns dazu nochmal austauschen, klar.
Schön. Ich freue mich darauf. Was ich mitnehme als diejenige, die euch ja jetzt einfach beide quasi befragt hat und wissen wollte, wie ihr die ganzen Themen seht. Was ich mitnehme aus diesem Gespräch ist, dass ihr eindeutig beide das Wohl der Menschen im Blick habt und eigentlich darüber streitet, wie man das am besten machen kann. Und ich finde, damit gehen wir jetzt mal raus aus diesem Gespräch. Das ist eine unserer längsten Folgen. Und ich hoffe, dass alle Zuhörenden es genauso spannend fanden wie ich. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Niklas. Schön, dass du da warst. Und auch dir vielen herzlichen Dank, lieber Brian. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Danke, Niklas. Ne?
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Oerkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpel.